So, herzlich willkommen zum fünften Teil von fünf Teilen dieser Webcast-Reihe, das 1x1 zum Microsoft SQL Server 2008 R2 für Softwarehersteller. Sie haben es bestimmt jetzt geschafft, sich durch alle Webcasts zu kämpfen. Wenn nicht, dann sollten Sie das auf jeden Fall noch einmal nachholen. Auf jeden Fall begrüße ich Sie zu diesem Webcast mit dem Titel Nach der Auslieferung. Wir haben uns bisher angeschaut, auf welche Punkte Sie beim SQL Server so achten müssen, aber wir dachten, wir sollten Ihnen auch noch mal ein paar, Hinweise, Empfehlungen, Ideen, Erfahrungen mitgeben, auf welche Punkte man dann wirklich drauf, auf welche Punkte man achten sollte, sobald das Produkt dann beim Kunden liegt. Das heißt, wir schauen uns das zum Teil mal an, was ist jetzt wichtig beim Thema, wenn die Datenbank schon beim Kunden liegt. Worauf müssen Sie da achten und auch, wie Sie in bestimmten Prozessen oder mit bestimmten Prozessen zum Update vorangehen. Ich bin wieder hier zusammen mit dem Sascha Lorenz, der uns gleich wieder durch das Thema begleiten wird. Und zuvor, wie immer, der Hinweis noch einmal, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine Mail zum einen an peter.kirchner@microsoft.com oder auch direkt an den Sascha Lorenz. Das ist dann lorenz@psg.de. Und damit würde ich auch schon direkt wieder zum Sascha übergeben und ich wünsche viel Spaß dabei.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem fünften Teil dieser kleinen Webcast-Reihe 1x1 für Softwarehersteller. Vielen Dank für die Einladung, Peter. Wie gehabt, mein Name ist Sascha Lorenz. Ich bin immer noch Coach, Trainer und Principal Consultant für Microsoft-Technologien, primär für den Microsoft SQL Server seit mittlerweile über 10 Jahren. Meine Jobrolle umfasst das Coaching sowohl von Endkunden als auch von ISVs, als auch von anderen Microsoft-Partnern, immer bezogen auf den Einsatz des SQL-Servers in durchaus etwas anspruchsvolleren Umgebungen, sowohl Entwicklung als auch die Themen wie Business Intelligence oder auch Very Large Databases. Darüber hinaus engagiere ich mich für die deutschsprachige bzw. internationale SQL Server Community oder auch liebevoll Selbsthilfegruppe genannt. Das ist die Professional Association SQL Server. In Deutschland ist das ein eingetragener Verein. Dazu werde ich aber später noch mehr erzählen. Und meine Coach, Trainer und Beratungstätigkeit führe ich durch für die PSG Projekt Service GmbH in Hamburg, wie man leicht hier am Claim erkennen kann, der Firma. Ein Unternehmen, das sich spezialisiert hat, unter anderem auf die SQL Server Technologie und das jetzt schon seit einigen Jahren auch erfolgreich so macht. Und heutzutage kann man nichts mehr machen ohne Weblog. Auch meinen finden Sie jetzt schon seit einigen Jahren unter der Adresse sascha-lorenz.blogspot.com. Aber steigen wir ein jetzt hier in den fünften und letzten Teil unserer Reihe. Was haben wir bisher gesehen und was schauen wir uns heute an? Heute geht es um die, was passiert eigentlich nach der Auslieferung? Die anderen Teile bauen mehr auf Technologie auf. Heute geht es um sehr viel Best Practices, viel Erfahrung, die wir auch in unseren Coachings haben, wenn wir mit ISVs sprechen. Und was ist damit tatsächlich gemeint? Gehen wir kurz mal in die Agenda. Wir schauen ein bisschen uns an die Datenbankpflege. Aus der Ferne betrachtet. Das ja immer wieder herausfordernde Thema Updates und welche Empfehlungen wir dafür geben. Fast auch ein bisschen weniger technisch als eher auch bezogen auf die Prozesse, die da im Hintergrund stattfinden sollten. Und wir streifen ganz kurz, ohne jetzt zu sehr in Software Engineering abzugleiten, das Thema Produktmanagement. Okay. Fangen wir an. Was ist passiert? Wir haben unsere Software verkauft. Alles ist gut. Was sind so die Herausforderungen, die in der Regel dann tatsächlich passieren? Einer der ersten Punkte ist natürlich, in der Regel werden wir eine Hotline-Support haben für Fragen und unsere Kunden können sich mit ernsten Problemen an uns wenden. Das ist schon mal okay. Was brauche ich, um tatsächlich einen guten Support zu bieten? In der Regel eine Konfigurationsdatenbank bzw. ein Konfigurationsmanagement bei mir unter Unternehmen, in dem ich sowohl Informationen habe über meine Lizenzen, die ich draußen verkauft habe, als auch über den jeweiligen Stand der Produktmodule, die die jeweiligen Kunden einsetzen und natürlich eine Datenbank, die mir noch mehr sagt, wo ist das ganze System drauf installiert, welche Datenbankversion haben wir, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen jetzt nicht allgemein hier über diese Themen als ISV, sondern mein Fokus hier ist natürlich jetzt ganz besonders wiederum der Microsoft Datenbank Server SQL Server. Daher also die Konfigurationsmanagement, idealerweise weiß unser Kollege am Telefon, wenn er Kontakt hat mit dem Kunden, welche Version des SQL Servers ist eingesetzt, welche Edition, welche Service Packs, wie sind die Datenbankdateien hinterlegt, ist das tatsächlich getrennt, ist genügend Platz auf dem Server bisher gewesen, etc. etc. Da gibt es eine ganze Menge an Konfigurationseinstellungen. Wie kann man das idealerweise handeln? Da ein kleiner Tipp, denn wir machen das beispielsweise mit SharePoint. Also SharePoint-Technologie kann hier sehr nützlich sein und auch gerade wiederum im Zusammenspiel mit dem XML-Datentypen, den Sie dafür semi-strukturierte Daten nutzen können. Ein kleiner Tipp auch von mir, schauen Sie sich, sofern auch nicht passiert, mal Infopass an. Das Ganze stammt aus dem Office-Bereich und im Rahmen des ISV-Programms müssten Sie eigentlich ja auch Zugriff haben auf Office. Wäre ich jetzt so der Überzeugung, so dass man zumindest dann dort mal im Blick werfen kann, was Infopass leistet und inwieweit man dort solche Formulare ablegen kann, um die Dokumentation damit zu machen. Das werden wir aber noch klären. Ein weiterer Punkt, der auf jeden Fall notwendig ist, die Systemerhaltung. Damit sind alle Dinge oder Prozesse gemeint, bei denen es darum geht, wie Sie dafür sorgen können, und zwar proaktiv sorgen können, dass die Systeme, die Sie draußen haben, für die Sie im Zweifel auch Maintenance nehmen, nicht nur technisch sauber laufen, sondern auch das aktuelle Compliance in der jeweiligen Vertikalen, die Sie bedienen, auch erhalten bleiben. Also hier geht es wirklich um ein System bzw. Werterhaltung des Systems beim Kunden. Spannendes Thema, welches wir hier aber nur ganz kurz streifen wollen. Auch ein spannendes Thema ist, wie werden denn jetzt individuelle Änderungswünsche von Kunden realisiert und wie lasse ich die eigentlich in meine Datenbank einfließen. Da sind jetzt speziell unsere Ansätze relativ konservativ, das werden wir noch später bei dem Punkt Produktmanagement sehen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Weiterentwicklung des Systems, die wir hier auch streifen, dass ich jetzt hier ganz bewusst aber auch trenne zwischen, ich habe ein System oder werterhaltenden Prozess und ich habe einen Weiterentwicklungsprozess. Und das möchte ich eigentlich auch mal getrennt wissen. Und dass später dann diese Code-Pfade oder das ist ja dieses Branch-Management dann auch später wieder sauber zusammenfließen. Wir möchten jetzt hier in diesem Webcast jetzt nicht zu sehr auf dieses ganze Thema, wie branche ich meine Code-Pfade etc. eingehen. Dafür haben wir auf der Ressourcenfolie, die Sie im Download dieses Webcasts finden, in PowerPoints, noch einen Link für einen Guide von Microsoft, wie man sowas idealerweise aufbauen kann. Aber gehen wir jetzt mal wirklich in die Datenbankpflege beim Kunden. Der Kunde hat das Produkt wurde installiert, entweder durch eine eigene Setup-Routine, die wir rausgegeben haben, oder durch Kundenseite wurden Skripte ausgeführt, oder wir haben ein Partner-Ökosystem, auf das wir zurückgreifen können, das ist sehr komfortabel. Das heißt, es hat jemand, der mit uns im Kontakt stand, das Ganze dann dort vor Ort installiert. Wie gehen wir jetzt in die Datenbankpflege rein. Und das ist das erste Spannungsthema, was immer wieder hochkommt. Ist eine funktionierende Datensicherung wirklich nur Kundensache? Ohne Ihnen jetzt einen Rechtsbeistand zu geben, natürlich ist die regelmäßige Datensicherung eine Sache, die rein, sage ich mal, rechtlich gesehen Sache des Kunden ist. Nichtsdestotrotz ist unserer Erfahrung nach ist kein schlechter Stil für den Kunden, dafür zu sorgen, dass unsere Software durchaus in der Lage ist, festzustellen, ob denn von der Datenbank im SQL-Server auch mehr oder weniger Backups gezogen werden. Entweder sollte man das proaktiv abholen, entweder durch einen kleinen Dienst oder eine kleine Prozedur oder beim Start unseres Clients regelmäßig, oder zumindest unsere Support-Tools, auf die wir später noch eingehen werden, sollte die Funktion bestehen, dass ich nachschaue, ob denn für meine Datenbank tatsächlich Updates gezogen worden sind. Wie kann sowas passieren? Das ist relativ einfach. Da, wenn denn die Standardfunktionalität des SQL-Servers korrekt genutzt wird, steht tatsächlich in einem Repository für jede Datenbank, wann das letzte Mal welche Backup-Art durchgeführt worden ist. Und das können wir beispielsweise mit Dynamic Management Views, auf diesen wir ja bereits im Rahmen dieser Webcast-Reihe eingegangen, ja ganz sauber auslesen. Das heißt, wenn sich alle an die Spielregeln halten, das ist auch noch so ein Spannungsthema, dann können wir relativ schnell feststellen, ob denn da tatsächlich was gezogen wird und können im Zweifel auch proaktiv Feedback geben. Wer sollte diese Backups tatsächlich machen, beziehungsweise wer kümmert sich denn um die Datenbank beim Kunden? Das ist ein weites Thema und dafür gibt es eigentlich sogar eine eigene Jobrolle. Und zwar die hybride Rolle des Datenbankadministrators. Ein Datenbankadministrator ist sowohl zu Hause in der infrastrukturellen Welt, als auch, dass er Basiskenntnisse hat über die Funktionsweise eines Datenbankservers wie dem Microsoft SQL Server und auch ein Stück weit darüber, wie dieser Server intern tickt. Das ist ein ganz spannendes Jobprofil. Jetzt hängt es natürlich sehr stark davon ab, welche Kunden Sie bedienen und inwiefern jetzt Ihre Accounts eigene Administratoren haben oder sogar dedizierte Datenbankadministratoren oder ob dort der klassische EDA-Admin, wer eigentlich eine Volltagsstelle entweder im Controlling, im Lager oder im Vertrieb irgendwo hat, mal mehr oder weniger zufällig die Bänder wechselt. Ist eine spannende Sache. Nichtsdestotrotz sollten Sie bei Ihren Planungen und Bemühungen, was denn so den Informationsbedarf des, ich nenne es immer den perfekten Kunden, den man haben kann als ISV angeht, nachdenken, welche Informationen bräuchte denn der Kunde, wenn er denn ein DBA hätte oder mal überraschenderweise sich extern ein einkauft. Dann, weil genau dann kommen mich solche Richtlinien ins Spiel. Das werden Sie vielleicht haben, so Installationsguides bzw. Pflegeguides, dann auch für die Datenbank. Natürlich, wenn Sie im Bereich unterwegs sind, dass eine Datenbank nicht größer als 1, 2, 3, 4, 5 Gigabyte wird, dann kommen wir da nicht wirklich in Grenzen, wo man sagt, da muss großartig jetzt eine Pflege für stattfinden auf dem System des Kunden. Aber sobald Sie einen Kunden haben, in dem Sie wirklich in den deutlich in den 2- bzw. 3-stelligen Gigabyte-Bereich kommen oder noch größer laufen, macht es auf jeden Fall Sinn, dass Sie der Person auf der anderen Seite, sofern sie nicht eh zu Ihrem Partner-Ecosystem dazugehört, ein paar Richtlinien und auch Informationen darüber gibt, wie Ihre Lösung denn datenbankseitig tickt, sodass der andere gar nicht erst auf die oder in die Versuchung kommt oder auf die Idee kommt, dort einzugreifen und das bestimmte Fragestellungen einfach im Vorwege gelöst sind. Das sind alles Goodies, welche nicht zwangsläufig natürlich notwendig sind, aber sie erzeugen gerade bei größeren Accounts doch ein unglaubliches Gefühl des, ja, gutes Bauchgefühl des Wohlempfindens, dass Sie als ISV dort diesen Jobrolle des DBAs auch adäquat unterstützt haben. Wie können wir weiterhin unseren Kunden unterstützen, beziehungsweise uns selbst was denn mit der Datenbank dort vor Ort passiert. Also welche Tools können dafür genutzt werden? Natürlich erstmal alle Tools, die wir bisher hier im Rahmen dieser Webcast-Reihe kennengelernt haben. Nur ist es ja kein Geheimnis, wenn Sie jetzt einen Telefonsupport leisten und Sie sagen dem Kunden jetzt, öffne bitte mal das Management-Studio oder das Management-Studio Express, gib mal folgendes Skript dort ein, lade mir mal folgende SQL-Datei mit Skripten drin. Das ist so eine Sache, das kann dann auch relativ leicht schiefgehen. So ist die ideale Vorstellung eigentlich, dass man gerade wenn man sagt, ich ahne eigentlich, dass ich mal das eine oder andere mal in die Datenbank eingreifen muss, eigene Tools mitliefert, speziell für den Teil der Arbeit mit der Datenbank, wo ich mit einigen wenigen großen Buttons, die man leicht treffen kann, ganz klassische Aufgaben im Bereich der Datenbank vornehmen kann. Und das sollte man auch ganz klar abgrenzen, weil ich habe festgestellt, mittlerweile sehr viele ISVs haben eine, ja, ich nenne es schon klassische Fernsupport-Software, mit der also Desktop-Sharing möglich ist, wie man den Rechner des Kunden am Telefon fernsteuert. Idealerweise finden Sie dann bereits auf der anderen Seite eins Ihrer Tools vor, mit dem Sie mehr Informationen über die Datenbank erhalten bzw. den ein oder anderen klassischen Schritt einfach ausführen können, ohne dass Sie jetzt sagen, ja, lieber Kunde, ich von deinem Desktop aus kann ich hier nichts machen, dafür muss ich jetzt erstmal auf den Server und das ist ja nicht immer ganz so einfach, sondern um sich mal kurz einen Überblick zu verschaffen, wo denn jetzt im Zweifel das Problem ist, kann es durchaus Sinn machen, dass Sie da Ihr eigenes Toolset bereits beim Kunden liegen haben, auf das Sie dann entsprechend zugreifen können. Also wichtig wäre dann an der Stelle, dass man dort tatsächlich selbst ja einen Heldstatus der Datenbank ausgeben kann, mit dem man dann einfach erfährt, wie geht's der Datenbank eigentlich, wie geht's eigentlich dem Datenbank-File, ist auf dem Server noch genügend Speicherplatz drumherum. Das sind alles Dinge, die in der SQL-Server ausgeben kann. Sie können dort auch aus erfahren, wie groß welche Tabelle geworden ist, wie viele Datensätze da drin liegen, etc. etc. Daher also nochmal hier deutlich ausgesprochen unsere Empfehlung, beschäftigen Sie sich bitte mit Data, Base Management Views und Functions. Schauen Sie dort in die Books Online, die von uns bereits mehrmals zitierte Online-Hilfe, die dem SQL-Server beiliegt. Da sind auch diverse Beispielskripte drin, wie Sie eine ganze Vielzahl von Informationen diesbezüglich auslesen können. Kleiner Hinweis, diese Management Views gibt es aber erst ab der SQL Server Version 2005 und wurden mit 2008 deutlich erweitert. Sofern Sie noch 2000 supporten müssen oder wollen, auch wenn dieses bereits aus dem klassischen Mainstream Support abgelaufen ist, dann muss man diese Funktion dann über die alten Catalog Views sich dann noch redundant selbst entwickeln. Gehen wir weiter. Häufig die Frage, ist eine Datenbank final oder ist eine Softwarelösung final, wir sagen unsere Datenbank, wenn sie dann beim Kunden installiert ist. Ja, das ist ein leidiges Thema, was immer wieder durchkommt, weil wir haben ja schon über Indizierung gesprochen und es ist tatsächlich so, dass es nicht ohne Grund die Rolle des DBAs gibt, der zwischen dem Endanwender und dem Entwicklungsteam sitzt. Das ist auch durchaus bei Konzernen, bei internen Entwicklungsteams so. Denn ein gutes Entwicklungsteam designt zwar ein belastbares Datenbankschema, schreibt die Prozeduren etc. Nichtsdestotrotz, wenn es um die Optimierung der Laufzeitumgebung geht, hat es durchaus rein klassisch gesehen der DBA das Recht, in das System einzugreifen. Das heißt nicht, dass er das Datenbankschema ändert, dass er neue Spalten anlegt, Dinge löscht etc., sondern es geht um die Dinge, dass er neue Indizes anlegen kann, dass er an dem Speichermodell ein bisschen dreht. Also alles, dass er Dinge machen darf, die für Sie, für Ihre Applikation transparent sind. Weil eine Datenbank kann durchaus, wenn sie denn ein bisschen größer ist, also durchaus mal 50, 100 oder 50, 500 Gigabyte oder auch mehr hat, ein lebendes System sein, welches auf jeden Fall ein Grundbedürfnis nach Wartung hat und auch nach einigen grundlegenden Entscheidungen, weil wenn Sie mit solchen großen Systemen hantieren, dann nützt es in der Regel nichts, dass Ihre Entwickler oder Sie selber auf bestimmten Tabellen, auf bestimmten Spalten mal einen Index angelegt haben oder dass Sie ein, zwei Queries, wie man es eigentlich macht, optimieren, sondern da muss in der Regel ein DBA regelmäßig drauf schauen, dass bei solchen großen Datenmengen das auch alles tatsächlich so läuft, wie sich dann der Entwickler das mal seinerzeit vorgestellt hat oder man eine gewisse Nachjustierung durchführen muss. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den man dort mit reinbringen muss. Gehen wir nochmal in das Thema Wartung rein, weil Wartung haben wir festgestellt, was ist Wartung? Wenn ich also zum Kunden gehe, wir entwickeln bei der PSG ja auch das ein oder andere Mal selbst eine Lösung, auch wenn wir kein ISV sind, sondern individuelle Lösungen anbringen für Spezialfälle und natürlich hat man dann auch einen Anreiz, mal eine Wartung rauszuverkaufen. Und diese Frage, wieso brauche ich denn eine Wartung? Ich denke, das System ist fertig. Wir haben daraus gelernt, Wartung scheint ein fieses deutsches Wort zu sein, was normalerweise mit verbunden wird, dass Wartung fast schon eine Art Gewährleistung ist. Und natürlich erwartet dann der Kunde, dass das Ganze funktioniert. Dabei machen wir doch alle mit Wartung, also Sie als wir als auch wir, dass es darum eine notwendige Werterhaltung geht. Das wird aber beim Kunden selten so mit verbunden, außer es geht um sein Auto. Das scheint, da waren wir uns vorher einig, ein typisch deutsches Problem zu sein, weil wir haben festgestellt, dass im englischsprachigen Raum, wenn man dort das Maintenance erwähnt, das ist überhaupt kein Problem, weil das wird dort nicht übersetzt mit Wartung, wie das teilweise ja in den klassischen Dictionaries so steht, sondern da spricht man von Werterhaltung. Ja, und dann kommen wir auch wieder mit dem Vergleich beim Auto zusammen, weil sprechen wir doch einfach nicht von Wartung, sondern von der Werterhaltung seines Systems und dazu bedarf es einer regelmäßigen Kontrolle. Das muss genauso gewartet werden wie jede andere Maschine, die normalerweise für einen Betrieb auch notwendig ist. Das trifft auch auf Datenbanken zu, da auch eine ganze Menge passiert und die wachsen ja in der Regel auch regelmäßig. Gehen wir weiter zur Erwartungshaltung des Kunden. Die Lösung ist fertig, es muss nichts mehr geändert werden. Das haben wir eben bereits adressiert, das trifft in den meisten Fällen wohl auch zu. Nur bei größeren Lösungen haben wir gerade eben ja auch bereits gesprochen, das hängt stark vom Volumen ab, sowohl an Platz als von den Zeilen her sind Nachjustierungen notwendig. Daher ist eine Empfehlung von uns, tragen Sie dem Sorge, wenn Sie merken, dass es dann doch den einen oder anderen Kunden gibt, der deutlich mehr mit Ihrem System vorhat als andere Kunden. Und sofern Sie den Komfort haben, dass Sie ein Partner-Ecosystem für Ihre Lösung haben, schulen Sie dieses Partner-Ecosystem bitte auf Datenbankthemen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Grundlagen über die Funktionsweise existieren und dass den Damen und Herren dort klar ist, wie die Datenbank tickt und was so die Herausforderungen sein können, wenn es ein bisschen größer wird, beziehungsweise wenn Sie den einen oder anderen Kunden dabei haben, der das System, ja, wie soll ich sagen, ein paar Grad mehr links oder rechts anders nutzt, als Sie damals im Test tatsächlich in Ihrem Lab gemacht haben, weil es kann bedeuten, dass dafür auf einmal eine andere Indizierung, Partitionierung etc. nötig ist. Also sprich, dass eine Optimierung des laufenden Systems oder eine Nachjustierung erforderlich ist. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar für Updates. Was können, ja, wir haben immer dieses klassische Thema, was macht man bei Updates? Wir haben Kunden, die haben mal vor Jahren ein System gekauft, lassen dann einige Update-Zyklen aus, möchten jetzt upgraden. Wie geht man da idealerweise ran? Also das Erste, das machen aber viele schon draußen, analysieren Sie die Datenbank von dem Update auf Änderungen am Schema. Das ist klar, weil man natürlich sicherstellen möchte, ist, wenn ich anfange, mein Update durchzuführen, dann möchte ich auch sicherstellen, dass der Kunde da nicht irgendwas am Datenbankschema geändert hat oder dass irgendwas anderes kaputt ist, was wirklich auch meine Datenbank ist. Das ist korrekt. Jetzt haben wir ja eben gerade gelernt, dass eine Problemstellung sein kann, dass der Kunde an der Indizierung der Datenbank gedreht hat. So, wenn Sie jetzt eher Systeme draußen haben, von denen Sie wissen, dass sie eine geringe Größe haben, das können Sie auch beim Update abfragen, dann sind diese Änderungen in der Regel nicht wirklich erhaltenswert. Haben Sie aber Systeme und anspruchsvolle Kunden mit größeren Datenbeständen, dann kann es durchaus sein, dass diese, ich nenne es mal, eigenmächtigen Änderungen des Kunden an der Datenbank durchaus einen Sinn hatten. Und falls er es bisher versäumt hat, mit Ihnen darüber zu kommunizieren, wäre jetzt der ideale Augenblick. Was empfehlen wir? So ein bisschen so jetzt Richtung in die Komfortzone herein. Idealerweise hat Ihr Update-Prozess nämlich die Möglichkeit, einen Report über die durchgeführten Änderungen auszugeben. Auf der einen Seite an Änderungen, die gemacht worden sind, die ein Update aus Ihrer Sicht auf jeden Fall verhindern, also echte No-Go, Showstopper. Als da auf der anderen Seite auch, Sie stellen fest, dass an der Indizierung etwas geändert worden ist, neue Indizes aufgetaucht sind, Indexschlüssel anders gesetzt sind. Schönes Thema ist auch, dass Cluster-Key auf einmal anders liegen. Da wird sich hoffentlich irgendjemand was bei gedacht haben. Reporten Sie dieses und weisen Sie darauf hin, dass Sie gerne mal dann darüber informiert werden würden, bevor das Update tatsächlich endgültig läuft und im Zweifel diese ganzen Optimierungen löscht. Wir sind wieder beim Thema, wenn Sie anspruchsvolle Kunden haben und das Ganze reporten möchten, zum Kunden unterstützen, der im Zweifel auch viel Geld dafür ausgegeben hat, dass ein erfahrener DBA eine große Lösung nachjustiert hat, was ja nicht zwangsläufig immer ein Fehler ihrerseits sein muss. Das ist übrigens in den seltensten Fällen so, dass man davon Fehlern spricht, sondern tatsächlich davon, dass Dinge einfach so groß geworden sind, dass dort ein DBA einfach eingreifen muss, dann ist es ein netter Zug von Ihnen, wenn Sie ein Skript bereitstellen würden, wobei das jetzt wirklich in den Bereich Luxusprobleme geht, dass Sie dem DBA auf der anderen Seite sagen, pass auf, alle deine Änderungen haben wir hier nicht nur dokumentiert, sondern rein theoretisch, sofern unsere Objekte noch ungefähr so heißen wie vor oder noch gleich sind, können Sie diese Änderung auch fürs neue Schema anwenden, in das dann ja wiederum die Daten reingelegt werden. Also ganz wichtig ist, für uns existiert oder besteht eine Datenbank, muss man korrekterweise sagen, sowohl aus dem eigentlichen Schema als auch aus den Daten da drin. Und sowohl, wenn auf, das heißt, nicht jede Datenbank ist gleich, weil ich habe überall eventuell das gleiche Schema, aber die Befüllung der Tabellen kann doch sehr stark von Kunde zu Kunde abweichen und dem muss man Rechnung tragen, indem der Kunde dort im Zweifel Optimierungsprozesse durchgeführt hat. Hängt immer ganz stark vom System ab, nur das wären unsere Best Practice an der Stelle für wirklich größere Installationen und Kunden, die durchaus da auch mal selbst Hand anlegen. Wie geht's weiter? Wie führt man jetzt eigentlich dieses Update idealerweise durch? Unsere Empfehlung da ist, keine Routinen oder Skripte zu entwickeln, die das Ganze von einer Version 1 auf eine Version 8 hochbringen oder dass sie also anfangen, ah, ich habe ein Skript, das macht von 1 auf 8, 1 von 1 auf 7, 1 von 2 auf 9 und so weiter und so fort. Das klingt zwar als erst, wir haben das stark optimiert, aber wie ich ja schon eingangs erwähnte, da sind wir eher konservativ und unsere Empfehlung ist tatsächlich zu sagen, machen Sie jetzt wirklich einzelne Schritte für den jeweiligen Wechsel. Das heißt also nicht von 1 auf 3, 2 auf 8, sondern Sie haben ein Skript, da wissen Sie ganz sicher, das bringt Sie von 1 auf 2, 1 von 2 auf 3, 1 von 3 auf 4, 1 von 4 auf 5. Das darf dann unserer Meinung nach auch gerne mal eine Viertelstunde länger dauern. Auf jeden Fall wissen Sie, was beim Kunden gelaufen ist, an welchem Schritt es im Zweifel gehakt hat. Und sie haben eine ja, wesentlich mehr Qualität in ihren Update-Prozessen, als wenn sie da mit großen Skripten entsprechend arbeiten. Wir gehen auf das Thema, wie ich das im Griff habe, den Update-Prozess, auch nochmal gleich ein bisschen im Detail ein. So, weitere Best Practice. Wir sind der Meinung, Updates nach Möglichkeit immer einer zweiten Datenbank durchführen, damit jederzeit ein Rollback möglich ist. Ja, schreien viele auf, ja, das belegt dann ja mindestens den doppelten Platz. Das ist korrekt. Nur auch da haben wir uns vor der Webcast-Reihe ausgetauscht, sind der Meinung, mittlerweile ist Plattenplatz eigentlich relativ günstig geworden, so dass wir eigentlich erwarten können, dass Serversysteme auf der Kundenseite groß genug sind, dass dort kleinere Datenbanken ein, zwei, zehnmal reinpassen, bevor da ernsthaft irgendwas überläuft. Das gilt für kleinere Datenbanksysteme. Haben Sie tatsächlich einen Kunden, der eine größere Datenmenge hat, also wo Sie so in den dreistelligen Gigabyte-Bereich kommen, beziehungsweise noch größer sind, dann werden Sie das Ganze eh nicht unbeaufsichtigt nur durch ein Setup-Skript durchführen, was der Kunde dort entsprechend hat, sondern dann tatsächlich höchstwahrscheinlich einen Migrationsplan durchgehen oder Ihr Partner-Ecosystem, also sprich einer Ihrer Partner, wird diesen doch dann etwas anspruchsvolleren Upgrade-Prozess, der dann auch durchaus einen Moment länger dauern kann, entsprechend begleiten. Ganz wichtig ist noch ein Punkt, also kommen wir nochmal, also verlassen Sie sich bei diesen Updates nie darauf, dass es ein kundenseitiges Backup gibt. Böse Erfahrungen, klar, sind Sie rechtlich raus, wenn Sie sagen, bevor du da irgendwas dran machst, mach ein Backup und wenn nicht, ja gut, können wir auch nichts für. Schönen Gruß. Aber deswegen unsere Empfehlung, führen Sie es in einer zweiten Datenbank durch, damit, wenn da was schief geht, Sie jederzeit sagen können, nee, Achtung, also das System dort ist unberührt, unoptimiert, ja, haben wir nicht angefasst. Das kann jederzeit einfach weiterlaufen, wofür Sie da jetzt auch gerade beim kleineren Mittelständler oder mittleren jetzt irgendwie dafür sorgen, dass dann dort im Büro tagelang im Zweifel nichts läuft. Ein weiterer Punkt ist, sorgen Sie für eine granulare Protokollierung aller Schritte beim Update. Also bitte kein All-in-One-Skript. Das sehen wir immer wieder, wo dann aus Generatoren heraus, es gibt da ganz viele, es gibt auch von Microsoft ja die Möglichkeit, im Datenbankabgleich zu machen, ein großes Skript geworfen wird, das gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach. Ja, aber auch da gilt bei uns die Maxime, dass ja, vor der Optimierung eines Systems doch die Beherrschung eines Systems oder eines Prozesses stehen sollte. Das heißt, im Zweifel machen Sie viele kleine Schritte und nähern sich damit dem gesamten Update-Schritt, als Sie sagen, wir haben jetzt diesen ganzen Prozess stark optimiert in ein Skript und entweder läuft das Skript oder nicht. Das ist zwar dann sehr binär, aber da habe ich dann keinerlei Granularität, wo ich dann stark wieder eingreifen kann, wo ich dann wirklich den Update-Prozess beherrschen kann. Auch hier gilt, das kleine Systeme arbeiten Sie mit einer überschaubaren Anzahl von Tabellen, machen Sie ein Skript. Sobald Sie aber in den Bereich kommen, dass Ihre Anzahl der Tabellen über 100, über 200, dreistellig, vierstellig wird, solche Systeme sind heutzutage ja gar nicht selten, das wächst ja auch mit der Zeit alles ein bisschen, gehen Sie bitte granular vor, sehen Sie, wo Sie entsprechend welche Änderungen haben, welche Änderungen dort in Fehler gelaufen sind und nutzen Sie in diesen Skripten nach Möglichkeit intensiv auch die Möglichkeiten vom SQL-Server, Fehler abzufangen mit den bereits von uns hier in der Webcast-Reihe vorgestellten Begin- und End-Try- und Catch-Blöcken, um zu sehen, wo es im Zweifel geknallt hat. Und ich weiß, das ist eine Menge Arbeit, aber auf der anderen Seite, das Leben wird dadurch deutlich einfacher, gerade wenn Sie viele Kunden haben, die Sie mehr oder weniger unbeaufsichtigt mit dieser Installationsroutine draußen lassen. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir generell, wenn es um Datenbanksysteme geht, Ihnen auch an die Hand geben möchten. Und zwar ist, wir haben so einen klassischen Planungsansatz für Systeme, das gilt auch für Updates. Und zwar, wenn Sie sagen, wie möchten wir jetzt diesen Update-Prozess implementieren, wie wollen Sie ihn planen, gehen Sie davon aus, dass Sie oder einer Ihrer Kollegen dieses Update durchführen kann, mit nur einem Handy bewaffnet, mit relativ schlechtem Netzempfang von einem Südseestrand aus. Ja, also wir haben hier nochmal eine kurze Visualisierung dessen, wie wir uns das vorgestellt haben, reingenommen. Nur das sollte das Ziel sein. Und uns beiden ist hier gerade beim Aufnehmen des Casts durchaus bewusst, dass das eher eine Vision ist. Aber es ist eine verdammt gute Vorgabe für eine Implementierung oder generell für Systeme zu sagen, okay, ich bin irgendwo weit weg, ich kann nicht eingreifen, ich bin höchstwahrscheinlich nicht mal in der Lage, also wir hätten uns auch das Bild ausschmücken können, wo wir am Südseestrand sind, sie hatten gestern Abend auch eine ultra coole Party an der Strandbar, wo sie wirklich sagen, ich erinnere mich in dem Augenblick an alles. Optimieren Sie Ihre Prozesse darauf so, dass Sie dieses Bild erfüllen. Keiner sagt, dass Sie später Ihr Geschäft dann tatsächlich so ausführen sollen. Nur in der Regel helfen solche einfachen, sehr plakativen Bilder im Projektmanagement und dazu gehört auch die Anforderung oder die Formulierung der Anforderung für die Implementierung doch sehr, solche einfachen Bilder helfen sehr dabei, allen klarzumachen, wo das Ziel sein sollte. Und das Ziel heißt, dass sie ihr System später beherrschen und nicht, dass es möglichst, ja, wie soll ich sagen, stark optimiert ist mit wenigen Klicks und wird schon gut gehen, wobei das sehe ich auch bei mir, das ist nichts, was man sich offen in dem Moment sagt, sondern das sind Dinge, man geht in dem Moment einfach davon aus, dass das schon funktioniert. Das ist keine Schludrigkeit, das ist nicht kein schlechter Wesenszug, sondern einfach nur Dinge, ich nutze das selber, dieses Bild, um regelmäßig Prozesse, auch wenn wir im größeren Umfeld Data Warehouses oder ähnliches Design für Kunden zu sagen, kann ich tatsächlich mit meinem optimalen Planungsansatz das noch beherrschen, wenn ich nicht vor dem System stehe und mein einziger Kontakt zu dem System ist jemand auf der anderen Seite, den ich per Handy fernsteuern soll. Und wohlgemerkt, ich meine jetzt kein Smartphone, sondern wirklich nur auf der Voice-Spur. Ist ein Vorschlag unsererseits, ist nicht wirklich technisch, hat aber schon das ein oder andere Team bei der Entwicklung von Lösungen zum Nachdenken bewogen, um einfach mit dieser Idee ein bisschen zu spielen. Ich kenne sogar ein, zwei, die haben sich dann ein Südsee-Plakat einfach mal aufgehängt, um das Ganze da zu haben. Ist eine Spielerei, aber mit solchen einfachen Dingen kann man eine ganze Menge bewegen. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den wir hier in diesem Cast noch ansprechen wollten, und zwar mal kurz das Produktmanagement. Und zwar im Produktmanagement haben wir es klassisch mit Prozessen zu tun. Die sind einmal die gute alte Systemerhaltung, die Änderung und die Weiterentwicklung. Und unsere Erfahrung hat gezeigt, das ist ein ganz fieses Spannungsverhältnis. Weil wir haben auf der einen Seite die Systemerhaltung, die darum kämpft, dass die Systeme, die beim Kunden vor Ort sind, einfach leben bzw. erhalten bleiben, dass da Fehler ausgemerzt werden etc. Dann haben wir natürlich den Bereich, der Kunden kommen daher und sagen, sie möchten kostenpflichtig Änderungen implementiert haben oder im Rahmen ihrer Maintenance-Gebühr ist die eine oder andere Änderungsstunde bzw. der Änderungstag mit dabei. Das obliegt ihnen, wie sie das Ganze durchführen. Und natürlich noch als dritter Punkt die Weiterentwicklung. Sie haben einen Produktpfad vor Augen, den sie fortführen möchten. Sie entwickeln ihr Produkt weiter. Sie haben, ja, wie nennt man so schön, eine Roadmap für ihr Produkt aufgestellt, wissen, wo sie in 48 Monaten mit dem Produkt sein möchten. Wie implementieren sie das Ganze? Frage jetzt hier auf den SQL-Server bezogen, jetzt weniger auf die klassischen Dinge im Produktmanagement, dafür würden wir jetzt viel zu tief in der Software Engineering einsteigen, ist erstmal, wo lassen wir das in der Datenbank? Und unsere Empfehlung ist, wenn wir es um Systemerhaltung gehen, dann bleiben Sie bitte in der bestehenden Datenbank. Mit Datenbank meinen wir jetzt nicht einen extra Server oder einen einzelnen Server, sondern wir haben ja gelernt im ersten Reihe dieser Webcast-Reihe, dass eine Datenbank ist ein Teil einer Instanz. Das heißt, im Zweifel, wir bleiben in der identischen Datenbank, in der identischen Instanz und pflegen dort diese Änderungen nach Möglichkeit ein. Wenn es um Änderungsprozesse geht, beziehungsweise Kunden möchten individuelle Erweiterungen, dann ist unsere Bitte, unser Wunsch, machen Sie dafür eine separate Datenbank auf. Das heißt nicht ein separater Server, einfach nur eine separate Datenbank, in der Sie jetzt die ganzen Datenbankobjekte für diese Änderung halten. Wie das bei Ihnen im Frontend und im Mittelware gestaltet wird, das möchte ich jetzt hier nicht weiter ansprechen. Das würde eine extra Webcast-Reihe erfordern oder das Ganze jetzt hier deutlich erweitern. Aber von der Datenbankseite her, dass Sie später gut gemanagt bekommen, unsere Empfehlung, eine zweite Datenbank. Sie können also sehr, sehr viele Datenbanken innerhalb einer Instanz aufbauen. Machen Sie es ruhig daran, dann wissen Sie auf jeden Fall, das ist Ihr Kernprodukt. Daneben liegen die Daten, die Erweiterungen, die Sie dort funktional hinzufügen müssen. Wenn Sie in die Bedrängnis kommen, dass Sie existierende Spalten dass Sie existierende Tabellen mit Spalten erweitern wollen, so rum wollte ich sagen, dann überlegen Sie ruhig den Weg, inwieweit Sie das mit Views im Zweifel lösen können, indem Sie die existierende Tabelle und eine neue Tabelle in einem View zusammenbringen und dass Sie alle Änderungen im Zweifel dann auch über einen DML-Trigger, den Sie bitte asynchron mit Service Broker ausgestalten, ablegen können, sodass das Kernprodukt nach Möglichkeit wenig verändert wird. Damit macht die Upgrade-Prozesse später einfach und dass Ihre Entwickler dort auf eine transparente Umgebung zugreifen können. Ja, und bei der Weiterentwicklung, das hat ja mit dem lebenden System draußen immer relativ wenig zu tun. Klar haben wir Einflüsse aus den Änderungsprozessen, systemerhaltenden Prozessen. Da würde ich Sie nur einfach bitten, schauen Sie regelmäßig, was es für neue Features eigentlich beim SQL-Server gibt. Wir haben jetzt im letzten Cast auch noch diverse angesprochen. Wir haben noch bei Weitem nicht erschöpfend über alles erwähnt oder mit reingebracht, was es da eigentlich geben könnte. Also was ich merke, ist zurzeit eine Neigung vieler ISVs dazu, jetzt das Thema BI immer mehr auch in ihre Applikation mit reinzunehmen, also integriert, beziehungsweise, dass sie anfangen, auch das Reporting mit aufzunehmen, dass sie mehr Schnittstellen aufbauen, dass sie sich um Master Data Management kümmern, dass sie bereit sind, sich an einen SOA oder eine SOA-Umgebung einzufügen oder in Service-Bus-Umgebung. Und ich möchte das Wort Cloud gar nicht in den Mund nehmen, habe es aber einfach mal trotzdem getan, obwohl mir das vorher nicht so viel wurde. Auch da gehen bereits die ersten Tendenzen hin, weil man mag gar nicht glauben, die ersten Kunden interessieren sich für das Thema und fragen bereits bei ihren ISVs an, wie denn da die Entwicklung ist. Keiner unserer Kunden hat sich bisher committed, dass er das innerhalb von 48 Monaten tatsächlich fertig haben möchte, aber es gab ganz klare Meetings, in denen abgeholt worden ist, dass sich ISVs auf das Thema, wie soll ich sagen, mal festlegen und bereit sind, an einer Entwicklung teilzuhaben, so dass man jetzt den, nicht, das ist ja kein Trend, sondern dass man einfach die Weiterentwicklung der IT dort dann bitte auch mit diesem ISV weiterführen kann und man ihn später nicht dann, sehr kostenintensiv wechseln möchte. Weil auch die Erfahrung haben gemacht, Softwarekunden, also ihre Kunden als ISVs, sind eigentlich sehr treu. Und das zeigt sich bis hin dahin, dass auch teilweise auch wir von der PSG, auch speziell mal ich, von Endkunden gebucht werde, um zu ISVs zu fahren, um dann dort wiederum Schulungen durchzuführen, um einfach mehr noch über den ISV an den SQL-Server heranzuführen. Das zeigt, wie treu ein ISV, was ein Treufeld ist, ein ISV mit seinem Kunden aufbauen kann, sodass dieser Kunde sagt, auf meine Rechnung gebe ich das an dem ISV weiter. Ist jetzt zwar nicht die Regel, aber sowas kommt immer mal wieder auch bei uns vor. Das sind also spannende Dinge und enthalten Sie dort Ihren Kunden neue Features der Data-Plattform, Microsoft SQL Server und was da mittlerweile alles zugehört, nicht vor. Ja, wo kann man sich darüber informieren? Auch hier möchte ich in diesem letzten Cast nochmal die Gelegenheit nutzen, auf die Community hinzuweisen. Kurz nochmal einen Blick auf das, was wir jetzt in diesem Cast gehabt haben. Wir haben über das Spannungsverhältnis zwischen der Erwartungshaltung des Kunden und den Bedürfnissen einer Datenbanklösung wie die Microsoft SQL Server gesprochen. Wir hatten Überlegungen zum Update und wie da unsere Best Practice für aussieht. Und wir haben so ein bisschen mal geschaut, Blicke aufs Produktmanagement, wohin die Reise jeweils mit den Produkten dort gehen kann. Und wenn Sie sich dort mit anderen ISVs, Entwicklern, Freelancern etc. darüber austauschen möchten, empfehlen wir nochmal hier die Selbsthilfegruppe zum SQL-Server. Das ist die Professional Association SQL Server. Das ist eine weltweite Organisation mit hier mehr als 45.000 Mitgliedern. In Deutschland ist das die PaaS Deutschland e.V. Muss man in Deutsch gleich dann auch einen Verein gründen. Warum? Weil es ist keine Internetplattform, in der Sie sich anonym ein bisschen austauschen können, sondern das Ziel dieses Vereins ist es, jetzt realisiert an 12 Standorten, dass man sich dort in Regionalgruppen tatsächlich old-fashioned face-to-face an einem Tisch trifft, entweder im Meetingraum oder einer gastronomischen Einrichtung zu Themen rund um den SQL-Server austauscht. Das Ganze hat keinen kommerziellen Hintergrund, ist eine unabhängige Vereinigung, wird zwar durchaus von Microsoft gesponsert an der einen oder anderen Stelle, aber wie gesagt, die Mitgliedschaft ist kostenlos und die wird eigentlich durch eine ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder getragen und wenn man mal das eine oder andere an Unkosten hat, helfen da Sponsoren auch gerne aus. Ich würde Ihnen einfach empfehlen, mal einen Blick auf die sqlpaaS.de-Seite zu werfen und zu schauen, wann das nächste Treffen dort in Ihrer Region ist. Wichtig nochmal hier der Hinweis, da treffen sich jetzt nicht nur irgendwelche Jedis oder MVPs, die sich da hochesoterisch zu irgendwelchen Themen des austauschen, sondern das ist ein Schnitt durch die gesamte Community, angefangen von jemandem, der das Thema SQL gestern geerbt hat, über den Entwickler, Freelancer, Endkunden, der 2-3 Server fährt, ISVs, als natürlich auch jemand, der schon jahrelang mit dem System arbeitet. Also Fassen Sie sich einfach dort ein Herz, besuchen Sie mal einen dieser Abende und auf der Seite erfahren Sie mehr darüber, wann das bei Ihnen in der Region stattfindet. Das ist für mich der Moment, wo ich mich von Ihnen jetzt hier aus dieser Reihe verabschieden darf. Vielen Dank, dass Sie so tapfer dabei waren und ein wenig aus unserer Best Practice Coaching und Trainings mitgenommen haben. Vielen Dank an Microsoft, dass ich dabei sein durfte. Und hiermit übergebe ich dann zurück an den Peter Kirchner.
So, vielen Dank, Sascha, für diesen sehr informativen Vortrag. Wir haben heute wieder eine Menge gelernt, auch über das Produktmanagement, was man hier alles beachten muss. Es war super spannend auch für mich, weil man doch immer wieder viele Punkte schon kennt, aber auch immer wieder neue Sachen sieht, die man schon eigentlich manchmal gar nicht so wirklich denkt. Hier für unsere ISVs auch nochmal der Hinweis auf Platform Ready. Im Zusammenhang auch, wir haben es gehört, auch mit Treue von den Kunden. Und zwar ist es natürlich häufig wichtig, dass man bei uns im Partnerprogramm auch die Partner- oder die ISV-Kompetenz erlangt, was hier zum Beispiel der zweite Punkt, wenn Sie auf die Seite gehen, werden Sie dann schon die Punkte sehen, testen, dann finden. Wofür ist das notwendig? Diese Tests sind ein Kriterium, wenn Sie die ISV-Kompetenz erlangen wollen. Und was nützt uns das? Ich habe hier in den Ressourcen mal noch zwei Punkte aufgenommen. Das eine ist zum einen Cloud Essentials, wo wenn Sie in Richtung Cloud oder Azure ein bisschen unterwegs sein wollen, dann können Sie zum Beispiel auf Platform Ready den Azure-Test durchführen und Sie kommen dann leicht in den Genuss von Inklusivleistungen für Azure. Oder wenn Sie den Test für Windows Client oder Windows Server machen, dass Sie hier die ISV-Kompetenz erlangen und dann auch ISV Royalty nutzen können von Microsoft. Worum handelt es sich dabei? ISV Royalty ist ein Programm von Microsoft, wobei ISVs, also Softwarehersteller, ihr Produkt, also sie können ihre Lösung mit einem Microsoft-Produkt bundeln. Das heißt, sie können bei Microsoft diese Produkte günstiger einkaufen und ihrem Kunden gegenüber das Ganze als ein einzelnes Paket verkaufen und er hat dann nicht die Arbeit, überall selber zu schauen, welche einzelnen Produkte muss er wo erstehen und was muss er dafür bezahlen und so weiter, sondern sie können das als ein Paket verkaufen und haben natürlich auch noch eine gewisse Marge, weil sie bekommen es von uns günstiger und können es an den Kunden sozusagen leichter weitergeben. Daher nochmal der Hinweis auf MPR, also Microsoft Platform Ready, dass dort die Tests halt ein Kriterium für gewisse Leistungen sein können, die Sie bei uns durchaus nutzen können. Und mit diesen Informationen, die Sie hier natürlich auch nochmal zum Download alle bekommen, möchte ich mich dann auch bei Ihnen bedanken nochmal. Auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an den Sascha Lorenz für wirklich diese zum Teil durchaus auch mal längeren Sessions. Wir haben versucht, es wirklich in die Kürze hineinzubekommen, aber manchmal erfordert es einfach mal, dass man ein bisschen weiter ausholt und noch ein paar mehr Infos mitgibt und auch mal den einen Tipp und den anderen Trick auch mal doch mal weitergibt. Dann bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie wirklich hier bis hierhin durchgehalten haben und vielleicht sieht man sich ja auf der einen oder anderen Veranstaltung auch mal im echten Leben wieder. Also machen Sie es gut und ich wünsche Ihnen nur das Beste.